Ich predige über Römer 5, Verse 1 bis 5. Brief des Apostels Paulus an die Römer, Kapitel 5, Vers 1 bis 5. Ich lese noch den letzten Vers aus dem 4. Kapitel dazu. Jesus Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir im Glauben den Zugang haben zu dieser Gnade, darin wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung. Bewährung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. In diesem ganzen Abschnitt gibt es kein Gebot, keine Aufforderung, keine Ermahnung, tut das und das. Setzt euch ein für den Frieden in der Welt. Wird vom Frieden ja auch geredet. Keine Ermahnung, liebt die anderen. Von der Liebe wird hier geredet. Sondern in diesem ganzen Abschnitt sagt der Apostel Paulus, was Menschen, die in dem Lebenszusammenhang mit Jesus Christus leben, sind und was sie haben. Wir sind gerecht geworden, heißt es hier. Wir haben den Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zu der Gnade Gottes. Wir haben eine lebendige Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Ja, wir haben Bedrängnisse, aber mitten in diesen Bedrängnissen Wachstum des Glaubens, Erprobung des Glaubens. Wir haben die Liebe Gottes. Wir haben den Heiligen Geist. Reicht gar nicht aus, eine Predigt, um das nur anzukratzen. Aber ich wünsche uns, dass wir froh werden über dem, was wir in Jesus Christus haben. Ohne ihn haben wir nichts. Aber in ihm sind wir reiche Leute und um diesen Reichtum geht es heute Morgen, dass der deutlich wird. Der Apostel Paulus sagt, wir sind gerecht geworden. Nicht wir bemühen uns, ein gerechtes Leben zu führen und eines Tages werden wir vielleicht auch mal vor Gott einigermaßen passabel dastehen können. So sagen es uns viele Religionen und religiöse Anstrengungen werden gemacht, so etwa über die Runden zu kommen. Wir sind gerecht geworden. Ist das nicht Hochmut, das zu sagen? Wagen Sie das, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin vor Gott gerecht. Christen wagen das, sagen das. Und halten das gar nicht für eine Anmaßung. Es ist nicht selbstgerecht. Sondern unsere Gerechtigkeit liegt in dem, was Jesus für uns getan hat, bevor wir uns überhaupt darum gekümmert haben. Unser Verhältnis zu Gott in Ordnung zu bringen. Wir können es gar nicht. Wir sind unmögliche Leute vor Gott. Wir sind unmögliche Leute vor Gott. Nichts können wir tun, irgendwie die Schuld unseres Lebens ungeschehen zu machen, auszulöschen. Manche Leute denken, ah, dann kann man, wenn manches nicht in Ordnung ist im Leben, dann könnte man ja durch Gutes tun, das aufwiegen. Denkst du? Das geht nicht. Wir können nichts ungeschehen machen. Wir stehen vor Gott als Schuldner da. Als solche Leute, die von ihm zwar Leben bekommen haben, die von ihm alles gekriegt haben, zu seiner Ehre zu leben, und die dann doch gesagt haben, ich mache doch meinen eigenen Kram, ich lebe so, wie ich will, zu meiner Ehre. Und auch die tiefste Hingabe und die tiefste Heiligung im Leben eines Jüngers Jesu reicht vor Gott nie aus, unsere Gotteskindschaft zu begründen. Keine gute Tat, kein Abendmahl, keine aktive Mitarbeit in der Gemeinde reicht aus. Und weil diese Lage, unsere Lage, so hoffnungslos ist vor Gott, deshalb hat Gott etwas unternommen. Er hat uns Jesus Christus geschickt, um die Versöhnung mit ihm zu bewirken, ohne unseren Beitrag, ohne irgendeinen Beitrag von unserer Seite dazu. Hat er das getan, bevor wir überhaupt Piep gesagt haben? Jesus schuf den Frieden mit Gott ganz allein durch sein Sterben am Kreuz. Und wir tun nichts dazu. Gar nichts. Jesus Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Damit wir gerecht sein können vor Gott und ein gerechtes Leben führen können vor Gott, lebt er. Und ist da und ist ansprechbar. Und das Einzige ist, dass wir uns ihm anvertrauen. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Nicht unser Glaube macht die Rechtfertigung, sondern Glaube heißt doch nichts anderes, als dass wir uns Jesus Christus anschließen. Dass wir uns ihm anvertrauen. Geloben. Nicht irgendein Glaube rettet uns. Oh, alle Leute haben einen Glauben, haben eine Philosophie, haben irgendeine Lebenseinstellung. Aber nicht irgendein Glaube rettet uns, etwas, was wir so meinen, eine religiöse Meinung, die rettet uns nicht. Auch die religiöse Meinung, Jesus sei gestorben, rettet uns auch nicht. Sondern allein die Hingabe an Jesus Christus. Der Mensch, der sich Jesus Christus hingibt, bekommt Anteil an dem, was Jesus ein für alle Mal getan hat für uns. Wer sich mit Jesus fürs Leben verbindet, der bekommt Anteil an dem, was er für uns erwirkt hat. Und was er für uns erwirkt hat, ist völlige Löschung aller Schuld. Ein bereinigtes Verhältnis mit Gott. So wie zwei Menschen sich einander anvertrauen. So dürfen wir uns Jesus anvertrauen und all das abbekommen, was er für uns erwirkt hat. Und wer so die Hände aufmacht, wer so sich Jesus anvertraut und sich beschenken lässt mit dem, was er für uns getan hat, der darf jubeln, sagen, ich bin gerecht. Ich brauche nichts und ich kann auch nichts dazu tun. Er hat mich gerecht gemacht. Ich bin mit Gott in Ordnung. Mein Rücken ist frei. Ich kann Gott in die Augen sehen. Ich darf mit ihm leben und muss keinen Bogen um ihn machen. Das, was Jesus getan hat, ein für alle Mal getan hat, kommt mir zugute. Leute, die Jesus kennen, die mit ihm leben, sollten jubeln, sollten sich freuen täglich daran. Und dieser Gottesdienst sollte uns diesen Jubel neu anzünden. Und Menschen, die sagen, nein, das kann ich so nicht sagen, die immer noch dabei sind, sich selbst vor Gott in einen guten Stand hineinzuarbeiten, die sollen das aufgeben. Es ist untauglich. Es geht nicht. Ohne Glauben, ohne dass man sich von Jesus beschenken lässt, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist Religiosität, die uns nicht hilft. Wir sind gerecht geworden durch das, was Jesus Christus getan hat, ein für alle Mal, haben Frieden mit Gott durch ihn, dem wir uns im Glauben anschließen. Haben Sie diese Gewissheit? Oder geht es Ihnen, wie es leider vielen Menschen geht, die haben das gehört, aber jubeln nicht, können sich nicht darüber freuen, haben keine Gewissheit, weil sie immer noch etwas zu der Gerechtigkeit selber dazu tun wollen. Und das geht nicht. Entweder man gründet sich auf Jesus Christus, dann kann man sagen, ich bin gerecht gemacht. Gemacht. Oder man versucht seine eigene Gerechtigkeit und da wird man nie gewiss werden. Und da soll man auch nicht gewiss werden, denn ganz gewiss wird man da nicht vor Gott bestehen können. Aber Menschen, die Jesus kennen und mit ihm leben, die dürfen in dieser Heilsgewissheit leben. Ich bin gerecht. Um Jesu willen. Ich bin im Frieden mit Gott. Und dieser Friede ist nicht heute da und morgen wieder verschwunden. Es ist nicht ein Herzensfriede, eine Stimmung, sondern eine Tatsache, die Jesus geschaffen hat am Kreuz. Und auf diese Tatsache gründe ich mein Leben. Diese Tatsache hat Paulus und die, die mit ihm zusammen waren, die ganze Gemeinde, durch die Jahrhunderte ihr Leben gegründet. Dieser Friede ist keine Erfindung, kein Gefühl, sondern Jesus hat ihn perfekt gemacht. Und dazu habe ich nichts beizutragen. Diese Bresche ist geschlagen durch Jesus und ich tue nichts dazu. Ich lasse es mir schenken in der Verbindung mit ihm. Gerecht gemacht durch den Glauben, Frieden mit Gott. Können Sie sagen, ich habe Frieden mit Gott? Oder versuchen Sie sich, einen Frieden mit Gott irgendwie zu erkaufen? Das geht nicht. Jesus hat ihn ein für alle Mal erkauft. Oder keiner von uns kommt in diesen Frieden. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, nicht durch irgendetwas, was wir gemacht haben. Wir haben im Glauben Zugang zu dieser Gnade. Wir haben Zugang zu dem lebendigen Gott. Wir haben Zugang zu dem, der durch die Lebensmacht der Gnade wirken will in unserem Leben. Nicht nur die Rechtfertigung, die Vergebung schafft Gott, sondern auch das veränderte neue Leben schafft er durch die Macht seiner Gnade. Die Gnade ist nicht nur irgend so etwas, was alles zudeckt, sondern die Gnade Gottes schafft und wirkt und verändert uns und macht uns zu Menschen, die in einem neuen Mutterboden wurzeln. Wir sind versetzt in einen neuen Mutterboden. Und da aus diesem Boden können wir jetzt die Kräfte ziehen. Die Kräfte der Gnade Gottes. Und aus dieser Gnade fallen wir nicht durch das Betrüben des Heiligen Geistes, fallen wir nicht durch jede Sünde wieder raus. Nein, wir sind versetzt in das Reich Jesu Christi. Sind versetzt in diesen Mutterboden und dürfen Anteil haben und Zugang haben zu Gott, sein persönliches Kindschaftsverhältnis zwischen ihm und uns. Reiche Leute sind wir, um Jesu willen. Reiche Leute. Wir haben Zugang zu der höchsten Autorität und wir haben sein Wirken in unserem Leben. Darin stehen wir. Und nicht nur das. Der Apostel Paulus sagt weiter, wir haben eine Hoffnung. Das ist nicht selbstverständlich, dass man eine Hoffnung hat. Menschen ohne Jesus haben vielleicht auch Hoffnungen, merken aber, dass die platzen. Wie eine Luftblase, wie ein Ballon, Luftballon, in den man hineinsticht. Und viele haben gar keine Hoffnung mehr. Die sehen, es geht mit mir bergab. Und ich gehe auf den Tod zu und was dann ist, weiß ich sowieso nicht. Menschen ohne Jesus haben keine begründeten Hoffnungen, kein Ziel. Oh, so Teilziele schon, klar. Und deshalb wird darüber auch gar nicht viel geredet. Auf der anderen Seite werden wir aufgepeitscht, wir sollten etwas leisten in dieser Zeit noch. Und man setzt die Hoffnung auf unser Gestalten der Welt. Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir haben eine Hoffnung, die ja über dieses Leben hinausgeht. Wir haben nicht nur eine geordnete Vergangenheit, wir haben nicht nur eine Gegenwart gestaltet durch die Lebensmacht der Gnade, sondern wir haben auch eine Zukunft. Eine in Christus begründete gewisse Zukunft, dass die Herrlichkeit Gottes auf uns wartet. Freuen Sie sich darüber? Haben Sie diese Hoffnung? Um Jesu willen? Dass Sie bei ihm sein werden? Teilhaben an dem neuen Himmel und an der neuen Erde? Einen großen Blick über all das Vergehen und all den Tod hinaus? Wer mit ihm verbunden ist, hat eine klare Zukunft vor sich. Und das sollten wir wissen, davon sollten wir reden. Gerade in einer Welt, wo man da schweigt und nichts zu sagen hat, haben wir etwas zu sagen, um Jesu willen. Die Zukunft gehört Gott. Und deshalb braucht man keine Sorge zu haben. Wer diese Hoffnung hat, kann sterben. Er freut sich an dem, was noch Gott tun wird. Er lebt unter dem Motto, wie es ein Buchtitel sagt, das Schönste kommt noch. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber Achtung! Und der Apostel Paulus spricht hier gleich davon, das ist ja Zukunft. Wie ist das denn jetzt? Ist das so herrlich? Nein, da gibt es doch Bedrängnisse. Kann man sich da auch freuen? Sind wir da auch reich? Apostel Paulus sagt, wir rühmen uns auch der Trübsale. Eigenartig, dass man auch das kann. Sich der Bedrängnisse rühmen. Sogar, dass wir jetzt noch leiden müssen, ist für uns Grund zur Freude. Wieso? Weil Jesus Christus diese Schwierigkeiten, durch die wir gehen müssen, benutzt, um uns zu prägen, um uns zu verändern. Der Apostel Paulus wusste von Verfolgungen, er wusste von Krankheit, er wusste von Enttäuschungen, er wusste von Berufsnöten, von anderen Schicksalsschlägen. Er weiß, wie das Leben so läuft. Und er sagt, die schweren Stunden sind bedeutungsvolle Stunden. Sie stählen im Glauben. Sie machen zu erprobten Menschen, denn gerade durch Schwierigkeiten werden wir ja herausgefordert zu sehen, worauf verlasse ich mich denn eigentlich? Wenn es uns so gut geht, sind wir leicht oberflächlich und gründen uns auf Dinge, die gar nicht halten. Gerade Erprobung im Glauben gibt es durch Schwierigkeiten. Leiden führt zur Standhaftigkeit, zum Durchhaltevermögen. Dass wir unser Vertrauen wirklich auf Jesus setzen und nicht auf unsere Gesundheit und nicht auf unser Geschick, nicht auf unsere Cleverness. Ich denke an die Familie Scott, die nun schon Jahr um Jahr in Mindanao das Evangelium weitergibt. Sie sehen gar nichts. Sie sehen nichts, dass jemand zum Glauben kommt. Braucht man Durchhaltevermögen. Man sagt, Jesus, du hast gesagt, wir sollen das Evangelium weitersagen. Diese Menschen hast du lieb und du wirst handeln. Da fragt man sich, worauf gründe ich denn eigentlich mein Vertrauen? Darauf, dass ich das Evangelium so gut sage? Oder dass der Heilige Geist Menschen auch aus einem islamischen Hintergrund herauslösen kann? Das führt zu Erfahrungen mit Jesus. Das führt zur Bewährung, dass man sich nicht einfach mitziehen lässt mit dem, was alle so tun, in die Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit, so das dahin plätschernde Leben, die Ziellosigkeit hinein, sondern dass wir ein bewährtes Leben führen. Und daraus erwächst das Sehen auf die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Bewährung bringt Hoffnung. Und diese Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, enttäuscht nicht. Es gibt viele Hoffnungen, die sicher einmal enttäuschen werden. Aber die Hoffnung, die Jesus uns gibt, enttäuscht nicht. Wir haben Bewährung mitten in Schwierigkeiten, Wachstum des Glaubens mitten in Bedrängnissen. Und wir haben die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Wer könnte denn in Bedrängnissen bestehen? Kennen wir das nicht? Wie schnell wir nachgeben, wie schnell wir uns anpassen. Uns geht es ja noch ganz gut. Ich habe diese Tage gelesen, was so in der Welt, in anderen Ländern passiert, wie da Gemeinde verfolgt wird, wie Menschen um ihren Beruf, um ihre Familie gebracht werden. Wer hält da durch? Nur der, der von Gott selber gehalten wird. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Er hat angefangen bei uns. Er hat uns dazu gebracht, dass wir ihn lieb haben. Und er erhält uns auch dabei. Gott wohnt in denen, die Jesus Christus Raum gegeben haben in ihrem Leben. Und er hält die Beziehung zu ihm am Brennen. Er, diese ausgegossene Liebe, dass wir nicht in einem Pflichtbewusstseinschristentum leben, wo man selber versucht, ein Christsein zu führen, sondern das christliche Leben basiert auf der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz. Haben Sie die Liebe Gottes? Rechnen Sie damit? Wir haben die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Und das Letzte, was Paulus hier sagt, wir haben den Heiligen Geist. Oh, wenn ich nachher mich an Ausgang stelle und jeden frage, haben Sie den Heiligen Geist? Sagen Sie mir dann. Wir haben den Heiligen Geist, sagt der Apostel Paulus. Haben Sie ihn auch? Der Heilige Geist ist nicht etwas, was uns dann so als krönender Abschluss eines christlichen Reifeprozesses gegeben wird, irgendwann, wenn wir besonders uns hochentwickelt haben. Sondern der Heilige Geist ist das Allererste, was wir als Bettler und als Sünder von Jesus Christus bekommen. Heiliger Geist ist, dass er Einzug hält in unserem Leben. Wir haben seine Gegenwart in unserem Leben. Das macht überhaupt den großen Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Nicht, dass der eine frommer ist als der andere, sondern dass Jesus Christus im Heiligen Geist Einzug gehalten hat in seinem Leben. Und dass er selber wirkt und prägt und umgestaltet. Und wir aus der Wirkung des Heiligen Geistes leben dürfen. Wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, bin ich nicht ein Kind Gottes. Wer seinen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir müssen wissen, was wir haben. Wir müssen wissen, was wir sind. Und wie kommt man zu dieser Heilsgewissheit? Nicht durch irgendeinen frommen Krampf, sondern durch Glauben, dass man Jesus erlaubt, Herr und Heiland für mich zu sein. Dass wenn ihm die Tür des Lebens aufmacht und er uns zu seinen Kindern macht, dass er uns gerecht macht, dann kann ich sagen, ich bin gerecht. Ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Zugang zu dieser Gnade täglich in meinem Alltag. Ich kann mit ihm und seinem Wirken rechnen in meinem Beruf, in meinen Beziehungen in der Familie. Ich habe eine Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Ich habe mitten in Bedrängnis Wachstum in ihm. Und er hält mich durch. Und er läutert mich. Seine Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Zu ihm. Er befähigt mich, auch den anderen zu lieben, auch der mir querkommt, den auch zu lieben. Er hat mir seinen Heiligen Geist gegeben. Wir sind steinreich durch Jesus. Amen.